Habt ihr gut geschlafen? Habt ihr dieses Wochenende eine Stunde länger gehabt? Das war angenehm, oder? So, letzte Woche müssten wir mit der Umstellung ein bisschen rechnen, aber diese Woche haben wir ein bisschen länger zu schlafen gehabt. Alle die Jugendlichen, die sind ganz müde, oder? Wahrscheinlich. Denn ich habe gehört, dass sie nicht so viel geschlafen haben am Freitagabend, aber das war schon nett und wir haben das genossen, dass so viele von euch auch dabei wart beim Jugendtag und es war ein gutes Wochenende. Der Herr hat gesegnet mit dem Wetter. Gleich vor alle die Jugendlichen angekommen sind, hat es ein bisschen geregnet und ich habe gemeint, oi, wenn das jetzt regnet, haben wir so viel draußen geplant, aber der Herr hat alles so schön gemacht und gestern war es echt wunderbar im Wald zu spielen und ja, wir preisen den Herrn dafür. Ich möchte heute eine Stelle in 2. Korinther Kapitel 5 lesen. 2. Korinther, Kapitel 5. Wir werden ein paar Verse zusammenlesen. Danach werden wir beten und dann schauen wir zusammen das Wort Gottes an. 2. Korinther, Kapitel 5. Und ich bitte euch, noch mal kurz aufzustehen, während wir das Wort Gottes lesen. 2. Korinther 5 und ab Vers 7. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für diesen Gottesdienst und es ist für uns immer wieder eine Freude, hier zu sein und zu sehen, was du hier in Erlangen machst. Und wir bitten, Herr, dass du diese Gemeinde besonderen Segen mögest, Herr, dass du die Gemeinde hier bewahrst, auch dass du mit dem Oliver unterwegs dabei bist, Herr, und dass du ihn auch auf der Reise dann bewahrst und ja, ganz gesund wieder hier seine Gemeinde bringt am Mittwoch her. Sei auch mit der Familie, die jetzt die letzte Woche ohne den Papa ist. Und ja, wir bitten ja, dass es viel Freude am Mittwoch geben darf, hier, wo der Olli wieder erscheint. Und ja, ich bitte auch hier jetzt für diese Stunde, für dein Wort, das wir gerade gelesen haben, dass wir auch besser verstehen, dass wir wirklich eine Aufgabe haben und dass wir diesen Dienst von dir bekommen haben. Und dass wir das auch ernst nehmen und dass wir treu bleiben an dieser Arbeit. Und dass auch wenn wir viel anderes zu tun haben, dass wir immer wieder daran denken, dass du auch in uns diesen Dienst der Versöhnung gegeben hast. Wir sagen Dank und wir preisen dich und loben dich für alles, was du bist und dafür, was du in unserem Leben machen möchtest. Im Namen Jesu beten wir. Amen. Du darfst Platz nehmen. Ich war in einer sehr kleinen Bibelschule in North Carolina. Dort habe ich die Bibelschule besucht. Und die Bibelschule heißt Ambassador Baptist College. Witzigerweise, ich habe eine Familie in meiner Gemeinde. Die Frau ist in Amerika aufgewachsen. Und ihr Bruder wohnt in den Staaten noch. Und ja, vor ein paar Monaten hat sie gesagt, ja, mein Bruder wohnt in den Staaten. Und ich habe ein bisschen gefragt, wo wohnt er dann? Ja, in North Carolina. So, ich habe auch viel Zeit in North Carolina verbracht. Wo wohnt er dann? Ja, in Shelby. Wirklich, das ist genau die Stadt, wo diese Bibelschule war. Und vor 3 Wochen ist dieses Ehepaar dann dahin geflogen und die haben meine Bibelschule besucht. Das war ganz schön, die haben Bilder gemacht und es ist jetzt ein neues Gebäude. Ich bin ein bisschen älter und die Bibelschule hat uns seitdem umgezogen. Aber es ist immer noch da und ich habe nochmal ein Bild gesehen vom Gottesdienstraum. Und da vorne, hier hinterm Pult, steht ein Vers auf der Wand. Und wer kann vielleicht mal tippen, welcher Vers da steht?
Nein, nicht Johannes 3,16, das heißt Ambassador Baptist College, das heißt Botschafter irgendwie, also das heißt diese Verse hier, die stehen auf dem Wand, das ist ganz wichtig, wir mussten das dann gleich am Anfang auswendig lernen und es gab Lieder, die mit Botschafter zu tun haben und es war sehr interessant, aber in der Bibelschulzeit ist diese Stelle sehr beliebt geworden in meinem Leben und es ist auch eine wichtige Stelle. Da steht in Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und ich möchte heute ein bisschen über diesen Dienst der Versöhnung predigen, den wir auch haben. Ich meine, man konnte vielleicht die Stelle lesen und sagen, ja, Paulus hat diesen Dienst gehabt. Ich meine, der Herr hat ihm persönlich dann diesen Dienst gegeben und er hat es gut gemacht und preise den Herrn. Und weißt du, die Pastoren, die haben auch diesen Dienst und es ist schön, wenn sie diesen Dienst machen. Aber für uns ist es vielleicht nicht so praktisch, wir haben unsere eigene Arbeit zu machen. Aber ich möchte heute von diesem Dienst predigen und ich möchte heute weiter erzählen und erklären, woraus dieser Dienst, diese Versöhnung kommt und was da drin versteckt ist. Also natürlich, wenn man eine Botschaft von Versöhnung hat, muss man verstehen, dass es auch einen Botschaftgeber gibt, oder? Ich meine, wenn man ein Botschafter ist, wenn man ein Bote ist, muss man gesandt werden und es muss immer jemanden geben, der diesen Botschafter gesandt hat. Und hier an dieser Stelle ist es ganz klar, wer der Botschaftgeber ist. Es steht gleich in Vers 18, denn alles kommt aber von Gott. Wer gibt uns diesen Dienst der Versöhnung? Natürlich, Gott hat uns diesen Dienst gegeben. Und die Frage ist, warum gibt es denn diese Versöhnung? Warum hat Gott die Zeit genommen? Warum hat Gott so viel Mühe gemacht, um Menschen in die Welt hineinzuschicken mit dieser Botschaft des Friedens, mit dieser Botschaft der Versöhnung? Und die Frage ist, ganz leicht beantwortet, wir haben das schon mal letzte Woche, glaube ich, haben wir gelesen in 2. Petrus, es steht geschrieben, dass Gott nicht will, dass jemand verloren geht. Es ist der Wille Gottes, dass Menschen diese Botschaft hören und eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus treffen. Also die Frage steht noch, wer schickt die Botschaftgeber oder wer schickt die Botschafter? Das ist Gott. Und für wen sind wir Botschafter? Steht in Vers 20. So sind wir nun Botschafter für Christus. Oder an der Stelle Christus. Natürlich ist Christus nicht mehr in der Welt. Jemand muss diese Botschaft weiter sagen. Und Gott hat gesagt, ihr dürft diese Aufgabe machen an der Stelle Christus. Und wie schön ist es, dass Gott uns diesen Auftrag gegeben hat. Markus Kapitel 16 und Vers 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Werden wir auch später lesen. Und nochmal Matthäus Kapitel 28, Vers 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wir sind gesandt worden, denn Gott hat uns gesandt. Er hat eine Botschaft für die Welt und er hat uns dann dazu gesandt. Also natürlich, aus was besteht der Dienst der Versöhnung? Es muss einen Botschaftgeber geben. Und das ist ganz einfach, denke ich. Aber weißt du, wo es einen Botschaftgeber gibt, muss es auch eine Botschaft geben. Und die Botschaft ist so schön hier beschrieben als eine Botschaft der Versöhnung. Also was ist Versöhnung? Und jetzt kommen wir auf ein sehr schönes Thema. Wir haben letzte Woche ein bisschen darüber gesprochen, was passiert in einer Familie, wenn der Mann was Falsches macht. Und wir haben letzte Woche festgestellt, dass hier in dieser Gemeinde, dass es nie so ist, aber es gibt Gemeinden, wo es manchmal zu einem Streit in der Familie kommt. Und das Wort Versöhnung spielt eine große Rolle. Was ist Versöhnung? Biblisch gesehen, Versöhnung ist die Wiederherstellung der freundschaftlichen Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die von Gott allein ausgeht, aber allen Menschen angeboten wird. Diese wird erst aber persönlich wirksam durch den Glauben und die persönliche Annahme des stellvertretenden Sühnestodes Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und die reine Tatsache ist, dass wo es eine Versöhnung gibt,
es müsste auch ein Problem gegeben haben, oder? Ich meine, bevor man von einer Versöhnung reden kann, muss man von dem Problem schon was erzählen. Und das ist die Botschaft, da muss man immer anfangen. Vielleicht sagst du, ich habe noch nie jemand erklärt, wie man zum Glauben kommt oder wie man diese Versöhnung erfahren kann. Also dann erklär das ganz kurz. Vielleicht sitzt du hier im Gottesdienstraum und du sagst, ich habe noch nie eine Entscheidung für den Herrn Jesus getroffen. Dann erkläre ich gleich, wie du das machen kannst. Zuerst muss man verstehen, dass man Sünder ist. Dass irgendwie man versteht, dass man getrennt von Gott ist, ist der erste Punkt. Römer Kapitel 3 und Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Und das Problem ist normalerweise, die meisten Menschen glauben nicht, dass sie verloren sind. Die meisten Menschen, wenn du mit ihnen über das Evangelium sprichst oder wenn du irgendwas von der Bibel sagst, die haben irgendwie die Meinung, die sind irgendwie so gesinnt, die sagen, es ist bei mir gar nicht so schlecht. Ich bin nicht verloren, warum soll ich gefunden werden? Und es ist halt so, wenn man im Wald ist und sich verlaufen hat, was wir auch gestern ein bisschen erfahren haben, erst muss man erkennen, dass man den Weg nicht kennt, bevor man auf den richtigen Weg kommen kann. Es ist ganz wichtig, dass wir verstehen, dass wir in diesem sündigen Zustand sind. Wir sind Sünder. Wir haben ein Problem in unserem Leben. Und weißt du, wo wir dieses Problem haben? Wir haben dieses Problem, denn wir sind in der Sünde geboren. Es ist unsere Natur. Wir sind Sünder von Natur aus. Und ich weiß, es ist vielleicht keine populäre Lehre, aber weißt du, sobald ein Baby in der Welt kommt, hat dieses süßes, kleines Baby auch diese Natur der Sünde. Ich finde das witzig, ich habe selbst 3 Kinder und die haben gleich am Anfang angefangen, mich zu belügen. Wie meinst du das denn? Ja, weißt du, das Kind ist im Bett und schreit und schreit und schreit und was machen wir als Eltern? Wir laufen sofort dahin und wir geben dem Baby, was es braucht. Und vielleicht müssen wir noch was machen mit dem Baby, aber legen wir das Baby wieder hin im Bett und wir gehen wieder ins Bett. Und 5 Minuten später, was macht das Kind? Manchmal, nicht immer, aber... Und was sagen Sie damit? Okay, übersetzt von Babysprache zum Deutsch. Ich sterbe hier. Ich habe Hunger. Du sollst jetzt meinen Windel auswechseln. Alles ist schiefgegangen bei mir. Hilf mir, hilf mir, hilf mir, schreit das Baby. Und wir laufen dahin und wir holen das Baby und sofort hört das Baby auf zu schreien. Nur Spaß. Das war eine Lüge. Die wollten gehalten werden. Ich meine, es ist natürlich so bei einem Baby. Es ist nicht so schlimm, wie wir das vielleicht meinen, dass es eine Sünde ist, aber wir sehen doch, dass diese Natur ist. Die sind nicht immer so ehrlich. Okay, vielleicht ist es nicht so schlimm, aber weißt du, du hast auch diese Natur in dir und du kannst nichts dafür. Ich meine, wir versuchen, ein reines Leben zu führen, aber es geht nicht. Ohne die Kraft Jesu Christi funktioniert es nicht. Wir brauchen eine Versöhnung, denn wir sind Sünder. Und das Schlimmste ist, dass die Sünde eine Strafe fordert. Römer Kapitel 6 und Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Römer Kapitel 5 und Vers 12. Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allem Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. Weil wir Sünder sind, müssen wir auch die Strafe bezahlen. Wo es eine Sünde gibt, muss es auch eine Strafe geben. Und die Strafe, verstehen wir von der Schrift, ist eine Ewigkeit von Gott getrennt in der Höhle. Bisher ist die Botschaft nicht so schön. Aber preise den Herrn, dass der nächste Schritt ein bisschen positiver ist. Und das heißt, Jesus hat für uns die Strafe genommen. 1. Korinther 15 und Verse 3 bis 4. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich euch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tag nach den Schriften.
Wie schön, hat er im Vers 1 dann gleich gesagt, ich erkläre euch das Evangelium, was ich auch empfangen habe. Und dann erklärte hier in Verse 3 und 4 das Evangelium. Aber auch allerwichtigste hier ist, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist. Und mit seinem Tod, mit seinem Leiden, mit seinem Tod am Kreuz hat er diese Strafe der Sünde für uns bezahlt. Das heißt, es gibt Hoffnung für uns. Und der vierte Schritt ist einfach, man muss nur diese Gabe durch den Glauben annehmen. Römer Kapitel 10 und Verse 9 und 10. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und das, was ich gerade gelesen habe, ist die Botschaft der Versöhnung. Wir waren getrennt von Gott, wir haben gesündigt, wir haben eine ewige Strafe verdient, aber Jesus Christus hat die Strafe für uns bezahlt und er hat uns durch den Glauben mit Gott versöhnt. Und das ist die Botschaft, die wir in die Welt hinaustragen müssen. Und das ist die Botschaft, wenn du noch nie diese Botschaft verstanden hast und wenn du noch nie diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast, das ist die Botschaft, die du heute annehmen sollst. Es gibt einen Botschaftgeber, Gott schickt uns in die Welt. Und es gibt eine Botschaft, es ist eine Botschaft der Versöhnung. Also wo es eine Botschaft gibt und einen Botschaftgeber gibt, was muss es noch geben? Botschafter, oder? Also lesen wir nochmal die Stelle. So sind wir, Vers 20, so sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also ist es halt so, wenn Gott eine Botschaft für den Sünder hat, muss jemand dem Sünder diese Botschaft bringen. Ich habe öfters daran gedacht, wie hätte Gott das machen können? Gott ist allmächtig. Gott muss auch nicht die Gesetze der Natur halten. Ich meine, der hat die Natur geschaffen. Und es wäre möglich, dass Gott viele, viele verschiedene Wege ausgesucht hätte, um diese frohe Botschaft in der Welt zu bringen. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat uns den Auftrag gegeben. Weißt du, es wäre schön, er hätte das so machen können, er hätte in den Sternen so eine Botschaft mit Feindruck gemacht, Jesus will dich retten. Und wäre das nicht schön, wenn wir draußen sind und wir nach oben gucken in der Nacht und da sehen wir die frohe Botschaft von Gott. Jesus ist für dich gestorben, Jesus will dich retten. Hätte das machen können, oder? Das wäre eine Möglichkeit. Der hätte auch Engel schicken können, die große Wunder tun können. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ich meine, Gott kann das machen, wie er will, denn er ist Gott. Manchmal begrenzen wir Gott und wir sagen, okay, so ist Gott und nach meiner Vorstellung, so muss Gott sein. Aber Gott ist Gott. Der darf sein, wer er will. Ich meine, er hat seine Eigenschaften und er hat uns auch fest gesagt, wie er ist, aber der darf das machen, wie er will, denn er trifft die Entscheidung. Weißt du, was wir noch machen konnten? Er hätte das so machen können, dass Jesus Christus in der Welt geblieben ist. Wäre das nicht toll? Wenn Jesus Christus heute in 2011 noch hier eine Predigt in Deutschland halten konnte, ein paar tausend Jahre alt, konnte er von seinem Tod persönlich was erzählen. Und von seiner Begrabung und von seiner Auferstehung. Er hätte alles persönlich sagen können. Aber diese Methoden hat Gott nicht ausgesucht. Gott hat diese Methode ausgesucht, er hat diesen Auftrag uns gegeben und hat gesagt, ihr seid nun Botschafter für Jesus. Und Gott nutzt uns, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Und sagt dann ganz klar, wenn du nicht der Empfänger bist, sollst du die Botschafter sein. 2. Korinther, Vers 15 und Vers 18. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und weißt du, Paulus hat diesen Dienst sehr ernst genommen. Hat er nicht nur geschrieben, das ist unser Dienst, das ist unsere Botschaft und das müssen wir machen, aber dann hat er am Ende auch diese Bitte eingeführt, so lasst euch
nun versöhnen mit Gott. Und wenn wir uns bekehren, werden wir vom Botschaftempfänger zum Botschafter. So soll das sein für uns als Christen. Also wir haben den Botschaftgeber gesehen, wir haben die Botschaft gesehen, wir haben die Botschafter gesehen und es gibt noch einen Teil dieser Puzzle, danke schön. Es gibt noch einen Teil und zwar die Leute, die die Botschaft brauchen. Und hier normalerweise verbringen wir die wenigste Zeit. Es gibt die Empfänger. Wir müssen das zweifach anschauen. Zuerst die Lage. Wie ist heute die Lage der Welt? Wir haben schon die Botschaft angeschaut und was ist immer der erste Schritt? Wir müssen verstehen, dass wir Sünder sind. Also wenn die Welt noch nicht diese Botschaft gehört hat, wie ist ihre Lage? Wie ist ihr Stand jetzt vor Gott? Also wenn sie noch Sünder sind, wenn sie das Evangelium noch nicht angenommen haben, wenn sie Jesus Christus als Retter nicht angenommen haben, da sind sie noch in diesem sündigen Zustand, die sind noch von Gott getrennt. Und ihre Lage ist in Joel Kapitel 4 und Vers 14 sehr gut beschrieben. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung. Denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Und in Matthäus Kapitel 9 und Vers 36 lesen wir, wie Jesus reagiert hat, wo er die Volksmenge gesehen hat. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wo Jesus die Menschen gesehen hat, hat er geweint. Wo Jesus diesen Zustand gesehen hat und wie die Menschen, wie die Menge damals war, hat er oder war er traurig in seinem Geist. Er war betrübt, denn er hat gewusst, ohne diese frohe Botschaft haben diese Leute keine Chance. Und da müssen wir uns, besonders für uns Christen, die Frage stellen, wie reagierst du, wenn du die Welt siehst? Ich muss ehrlich sein, manchmal bin ich total geärgert, verärgert. Wir haben die Welt und wir haben unsere Gemeinde und wir wissen, wie das sein soll und die haben keine Ahnung und es ist ja ärgerlich, wie sie mit uns umgehen und lassen sie mal, oder? Schade ist, wenn wir so denken. Wie reagierst du? Weißt du, was ich gerne, ich mag kein Einkaufen. Ich gehe ab und zu mit meiner Frau einkaufen, denn ich liebe meine Frau, habe ich schon gestern erzählt. Ich liebe meine Frau. Aber ich gehe manchmal einkaufen mit meiner Frau, nicht weil ich einkaufen mag, aber weil ich Zeit mit ihr verbringen will. Und Frauen, die kaufen anders ein als Männer, oder? Wie kaufen Frauen ein? Ist okay, ihr dürft ehrlich mit mir sein. Ich werde das nicht weiter sagen. Es wird aufgenommen, aber. Wie kaufen Frauen ein? Es ist nichts hier zu schämen, es ist okay. Ich meine, wir denken ein bisschen anders. Wie ist es? Ah, okay, so habe ich das aber nicht erfahren. Vielleicht manche. Okay, so kaufe ich ein. Ich habe ein Ziel. Weißt du? Ich bin auf Jagd. Ich weiß genau, was ich kaufen will. Ich weiß, wo es im Laden ist. Und wenn sie umgestellt haben, dann bin ich sauer. Denn ich weiß genau, was ich... Ja, es ist schlimm. Ich brauche 5 Minuten, was zu holen. Wieder zur Kasse, fertig. So ist es. Meine Frau kauft ein bisschen anders ein. Okay, sie schaut das an und dann geht sie hier und schaut das an und ist alles schön. Und dann vergleicht sie das mit das hier und die Preise muss man hier alles bewerten. Und es ist schön, ich meine, es ist Zeit mit meiner Frau. Aber wenn sie dabei ist, alles anzuschauen, dann habe ich ein bisschen Zeit. Und ich warte und ich habe mein Handy, ich kann die Nachrichten schon lesen. Ja, okay, bist du fertig, Schatzi? Nein, noch nicht, okay. Weißt du, was ich manchmal mache? Ich finde eine Bank im Donau-Einkaufszentrum in Regensburg. Und hast du schon Menschen angeschaut? Nicht um Spaß zu haben, aber nur aus Neugier. Hast du schon Menschen angeschaut in diese großen Einkaufszentren hier in Deutschland? Manchmal siehst du Freude, nicht so oft. Die sind verzweifelt. Es ist sehr interessant, wie sie miteinander umgehen, wenn sie nicht wissen, dass jemand die anschaut. Aber du lernst viel, wenn du dich mal hinsitzt und Menschen anschaust. Und wenn du einmal die Menschen anschaust und du denkst, da geht ein Mensch wahrscheinlich ohne den Herrn Jesus Christus. Und wenn dieser Mensch heute stirbt, ist sein Leben vorbei. Und ist seine Ewigkeit vorbei. Ich habe was heute unterwegs hierher, was besonders erfahren. Ich war auf der Autobahn, war in meinen Gedanken dann tief und ich habe einen lauten Krach gehört. Und ich habe rüber geschaut, keine Ahnung, was passiert ist. Ich habe nur die Folgen gesehen, aber es rutscht plötzlich ein Auto auf seinem Dach auf der Autobahn. Ich habe den Krach gehört, ich habe den Staub gesehen, ich habe gesehen, dass die Fenster alle kaputt gingen. Ich habe nicht gesehen, wie das verursacht worden ist oder wie es passiert ist. Ich konnte auch nichts dafür tun, denn es war auf der anderen Seite. Aber plötzlich habe ich gemerkt, das Leben kann so schnell vorbei sein. Ich weiß nicht, wie schwer dieser Unfall war. Ich habe keine Ahnung, die Leute, die haben schon angehalten und versucht zu helfen, aber so schnell kann das Leben vorbei sein. Wir haben es gut, weißt du? Wir haben eine Gemeinde, wir haben die Gemeinschaft, wir haben Jugendtag, wir haben alles für uns und manchmal sind wir so nach innen gerichtet, dass wir vergessen, dass es Milliarden von Menschen in der Welt gibt, die ohne Jesus jeden Tag leben, die in den nächsten 10, 15 Minuten sterben können und eine Ewigkeit ohne Gott verbringen können. Die Lage diesen Menschen ist ja gefährlich. Wir haben den Auftrag, ihnen das Evangelium zu bringen. Aber ihre Lage ist gefährlich. Und wie ist es dann mit der Anzahl? Hast du schon mal Gedanken drüber gefasst? Wie schaut es denn aus? Wie viele Menschen gibt es in der Welt? Weiß jemand noch die Zahl? Knapp. Ich glaube, es ist fast 6. Die Statistik, was ich zuletzt gelesen habe, war 6,7 Milliarden Menschen. Das ist viele Menschen. Und weißt du, wir lesen oft in der Zeitung und wir hören im Nachrichten, dass die Regierung 1 Milliarde Euro oder Dollars ausgegeben hat. Und wir kommen nicht klar mit dieser Zahl. Aber versteht ihr, wie groß diese Zahl von Menschen ist? Ich weiß nicht, ob ich schon diese Illustration hier gemacht habe, aber wenn schon, dann tu, als ob ihr das noch nicht gehört habt, okay? Also wir gehen davon aus, dass wir eine Menge Geld verdienen, okay? Ich habe einen neuen Job. Bei meinem neuen Job kriege ich 1.000 Euro jeden Tag. Nicht schlecht, oder? Verdient jemand hier so viel? Ja. Okay. Also das wäre nicht schlecht. Wenn man 1.000 Euro am Tag verdient, hat man es gut. Also stellst du dir mal vor, dass ich so viel Geld verdiene und ich will, denn ich habe schon ein Haus, ich habe schon Lebensmittel, ich habe ein bisschen mehr Geld und ich kann meine Familie dann gut versorgen. Es ist kein Problem, wenn ich diesen Job habe, dass ich alle mein Geld spare und auf meinem Sparkonto lege. So, es ist auch so, ich verdiene 7 Tage der Woche 1.000 Euro. Und was ich gemacht habe, ich habe das schon gemacht mit meinem Arbeitsgeber, dass alle mein Geld gleich auf meinem Sparkonto kommt. Ich gebe davon nichts aus. Wie lange würde es dauern, bevor ich 1 Million Euro hätte? Okay, jetzt müssen wir hatten Taschenrechner dabei. 1.000 Euro am Tag. Ungefähr 3 Jahre, okay? So, 1/3 Million Euro im Jahr. Nach 3 Jahren, wenn ich kein Geld davon ausgegeben habe und wenn ich alles gespart habe, habe ich 1 Million Euro. Nicht schlecht, oder? Also, nach 3 Jahren, ich schaue mein Konto an und weißt du, Millionär. Ein Millionär werden heutzutage ist nicht so wie vorher. Ich meine, es ist doch viel Geld, aber es gibt so viele Millionärs dann in der Welt heute. Ich würde lieber ein Milliardär. Ist es so kompliziert? Englisch ist viel leichter. Millionaire und Billionaire. Also Milliardär. Ich will zu einem Milliardär werden. Also ich spare weiterhin. 1.000 Euro pro Tag. Wie lange wird es dauern, bevor ich 1 Milliarde Euro gespart habe? 3.000 Jahre.
Stimmt es? Ja, ja, ja. Kannst du später mit dem Taschenrechner alles nachschauen und nachprüfen? Das stimmt. Denn in 1 Milliarden Euro ist 1.000 Millionen Euro. Also wenn es 3 Jahre dauert, 1 Million Euro zu sparen, dann dauert es 3.000 Jahren, 3 Milliarden. Das ist viel Geld, oder? Und wenn die Regierung von ein paar Milliarden Euro redet, dann verstehen wir, wie viel Geld es ist. Es ist unmöglich, so viel Geld für einen Mensch auszugeben. Also denk mal daran, du bist ein Botschafter Christi. Und Gott will, dass du diese Botschaft in die ganze Welt hinausbringst, oder? Denn steht es nicht geschrieben, und er sprach zu ihnen, zu den Jungen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Eigentlich konnte man hier sagen, dass es der Wille Gottes ist, dass jeder Mensch, der in die Welt lebt, die frohe Botschaft hört, oder? Es ist der Wille Gottes. Also stellst du mal vor, dass du jetzt diese Aufgabe hast und du fängst in Indien an. Jeden Tag bist du ganz fleißig und du gibst jeden Tag 1000 Mal die Botschaft weiter. Also wie lange wird es dauern? Und ich weiß, wir reden jetzt von einem Mensch. Aber wie lange wird es dauern? Okay, in Indien gibt es 1,15 Milliarden Leute. So, 3000 Jahre später hast du das Volk in Indien erreicht mit dem Evangelium. Und jetzt siehst du, wie groß diese Aufgabe ist, die Gott uns gegeben hat. Aber es ist der Wille Gottes, dass wir das tun. Eigentlich ist es so, wir müssen mehr tun, denke ich. Es ist nicht so, dass wir alle 1000 Menschen erreichen müssen am Tag. Ich meine, wenn wir alle mitmachen und wenn Leute zum Glauben kommen und die mitmachen, ist es viel leichter. Man kann auch die Mathe hier machen, es geht viel schneller, wenn jeder mitmacht. Aber ich wollte nur erklären, nicht nur sind diese Leute in eine sehr gefährliche Lage, nicht nur sterben diese Leute und verbringen eine Ewigkeit ohne Gott, aber wir haben viel zu tun als Gemeinden und als Christen. Aber preis den Herrn, er hat uns diesen Dienst gegeben. Wir haben jetzt den Dienst der Versöhnung. Ja, damals hat Paulus den Dienst gehabt. Aber heute haben wir den Dienst. Heute haben wir immer noch die frohe Botschaft. Heute haben wir immer noch den gleichen Arbeitsgeber. Ich meine, Gott hat uns immer noch diese Botschaft gegeben. Und heute haben wir immer noch unsere Zielgruppe. Wir haben die ganze Welt. Aber was fehlt noch? Es fehlt nur, dass wir unterwegs beschäftigt sein oder sind, das Evangelium weiterzusagen. Was siehst du, wenn du die Menschen siehst? Siehst du die Menschen, die Jesus brauchen? Siehst du die Menschen durch den Augen Jesus? Vielleicht sitzt du hier heute und du sagst, ich habe noch nie diese Versöhnung erfahren. Dann wäre heute ein guter Tag, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Aber eigentlich ist die Predigt für euch gemeint, Gemeinde. Wir müssen diese Botschaft in die Welt bringen. Und preise den Herrn, es ist eine große Freude, diesen Dienst machen zu dürfen. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott. Warum? Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Lasst uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für dein Wort, und ich weiß, manchmal als Pastor oder als Christ oder als Gemeindemitglieder oder als Älteste in der Gemeinde oder Diakonin oder Mitglied der Familie, schauen wir unsere Aufgaben an und wir sagen, es ist unmöglich. Du hast uns einen Auftrag gegeben, den wir nie erfüllen können. Und das stimmt. Wir haben doch viel zu tun und wir haben so viele Leute, die erreicht werden müssen mit dem Evangelium. Aber ich danke dir auch für die Kraft, die du uns gibst. Und ich danke dir auch, dass wir auch allein nicht jeden erreichen müssen. Wir sind ja ein Team hier in der Gemeinde. Und wir haben auch unsere Zielgruppen innerhalb der Gemeinde. Wir haben unsere Kinder, wir haben unsere Familien. Wir haben Leute, mit denen wir zu tun haben. Denn du
in unseren Weg gestellt hast, damit wir sie erreichen. Und ich kann noch an ein paar spezifische Leute in meinem Leben denken, Herr, die du mir gegeben hast, mit dieser frohen Botschaft zu erreichen, Herr. Und ich bitte, Herr, dass wir jeden Tag Möglichkeiten finden werden, dass du uns jeden Tag weise Wörter geben mögest, Herr. Dass wir auch ganz einfach das Evangelium von Jesus erklären können. Und dass Leute, die jetzt immer noch in ihrem sündigen Zustand sind, zum Glauben kommen können und sich mit Jesus Christus und mit Gott versöhnen lassen werden, Herr. Ich danke dir für diesen Auftrag und ich danke dir, dass wir als Gemeinde den Auftrag auch erfüllen dürfen, Herr. Wir beten weiterhin für diese Gemeinde, für die Woche. Und ja, wir werden dich preisen, wenn auch hier in Erlangen viele Leute zum Glauben kommen und die frohe Botschaft von Jesus hören, weil diese Gemeinde diesen Auftrag genommen hat. Und das beten wir in deinem heiligen Namen. Amen.